Hier ist Folge 62 von HSV. Meine Frau! Moin, moin und herzlich willkommen zur neuen Folge. Bones ist mit dabei.
Hi.
Leicht erkältet.
Leicht erkältet.
Gucken wir mal, wie lange die Stimme hält.
Extra den Plastikpullover angezogen.
Ja, den Weihnachtspulli heute schon. Gato.
Moin. Moin.
Ich bin Stibi und wir, Kai übrigens immer noch entschuldigt. Vaterurlaub sozusagen, ist okay. Und wir freuen uns, dass der HSV nach wie vor Tabellenführer ist. Denn der HSV hat gewonnen gegen Ingolstadt 2:1 in Ingolstadt. Klingt ein bisschen knapper, als es letztendlich war, gefühlt. Bei uns, du hast gerade gesagt, nie gefährdet.
Genau, also ich hatte den Eindruck, dass Ingolstadt sich, haben sich anders dargestellt als die letzten Wochen. Sie haben sich auch wirklich gewehrt, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwann zum Sieg gereicht hätte, selbst wenn das Spiel noch irgendwie 2 Stunden länger gelaufen wäre.
Trotzdem, man wünscht sich natürlich irgendwie, dass der HSV mal in der Lage wäre, diese Geschichten besser auszuspielen, ne? Dann hätte man auch so Union hinten raus noch einen eingeschenkt zum 3:1 und hätte diesen Punkteverlust da so ein bisschen vermieden. Das klappt noch nicht so gut. Wie sieht's mit den Daten zum Spiel aus? Ingolstadt ist ein bisschen mehr gelaufen, was sonst so?
Genau, die haben sich wie gesagt gewehrt und hatten auch 4 Kilometer nachher in der Mannschaftsleistung mehr auf dem Tacho als der HSV. 120 zu 116 Kilometer. Und aber bei den Werten, auf die es nachher ankam, war der HSV weit überlegen. 60-40% Ballbesitz, Passquote 80-60%. Da hat man auch gemerkt, Ingolstadt, dass sie halt unten drin stehen, weil jeder 2 von 3 Pässen sind mehr oder weniger ins Aus oder kamen nicht am Mann an. Und das ist halt die Seuche, die du hast, wenn du unten stehst. Und deswegen auch meine Einschätzung, dass ich da jetzt nie die Problematik gesehen habe, dass du hier Punkte abschenkst. Außer wenn du es konzentrationsbedingt selber am Ende noch.
Ja, der HSV hat es ganz gut gemacht irgendwie. Souverän im Stil einer Spitzenmannschaft runtergespielt. Ich habe es schon ganz früh gewusst. Am Tag vorher habe ich die nämlich auch am Flughafen getroffen, die Boys.
Hast ein Foto geschickt mit Aaron, ne?
Ja, ich original gleichzeitig durch die Tür gegangen und dann habe ich natürlich große Augen gemacht und gleichzeitig versucht, nicht zu auffällig immer rüber zu glotzen, aber habe mir das alles genau angeguckt. Wolf so ein bisschen mit Goebbels und Kilian, den beiden Co-Trainern, alleine gelaufen. Ansonsten Wang mit Bates abgehangen.
Geiles Duo. so Yin und Yang.
Mit Hand, da konnte ich da nicht widerstehen, habe ich dann noch ein Foto gemacht. Er hat auch gesagt, Wang trifft sicher. Ich habe gesagt, wer trifft am Wochenende wegen Wetten und so. Hat er gesagt, Wang macht einen. Und hat er recht. Ja, dass er selbst einen macht, hat er mir leider verschwiegen. Ja. Aber ich hatte schon ein gutes Gefühl. Es sah alles sehr souverän aus bei den Jungs. Und Gato, wie ist es dir ergangen? Taktisch irgendwelche Unterschiede gesehen?
Taktisch.
Zumindest von den Wechseln haben wir ja gerade auch besprochen.
Ja,
ne?
Also erstmal
mit dem Vorsprung wurde etwas anders umgegangen.
Richtig. Es wurde ja wieder defensiv eingewechselt. Er hat aber diesmal keinen dritten Innenverteidiger eingewechselt, sondern einen zweiten Sechser. Und das
mit
war
Janicic, mit Janicic, ne? Nach dem 2:1.
Genau, und für Holtby, der gelb vorbelastet war, was vielleicht auch kein schlechter Move war, weil es war ja schon sehr so ein Hauen und Stechen. HSV hat sich so ein bisschen so angepasst an die Bolzerei da beim Tabellenletzten.
Was ja nie gut ist.
Ja, richtig, aber gut, ist halt so. Und das war eigentlich ganz cool, weil dadurch hatte man so ein bisschen mehr Sicherheit im Mittelfeld und konnte vor allen Dingen bei den zweiten Bällen, konnte man da mehr Gewinne verzeichnen. Das ist, glaube ich, besser auch als an der letzten Ebene quasi in der Innenverteidigung einen dritten Mann zu haben. Das ist so, da hast du nochmal eine Absicherheit, wenn es brennt, wenn es wirklich ganz hoch in 16er geht, aber so hast du schon, du bist halt in Überzahl schon, bevor der Angriff überhaupt entstehen kann.
Müssen wir nochmal kurz erklären, in der letzten Folge, falls ihr es nicht gehört habt, haben wir so ein bisschen kritisiert, dass Bates noch als zusätzlicher dritter Innenverteidiger reinkam gegen Union, als es 2:1 für den HSV stand, weil man irgendwie das Gefühl hatte, man zieht sich jetzt so zurück und spielt so ein bisschen Angsthasenfußball, also jetzt lasse ich hier meinen Stift fallen, überspitzt gesagt, der Trainer wird sich was dabei gedacht haben, ne, dass mit hohen Bällen mehr gearbeitet wird, aber es ist irgendwie ein schlechtes Signal, einen ballsicheren Mittelfeldspieler rauszunehmen und den Innenverteidiger reinzuholen. Ja. Jetzt kam Janicic für Holtby, das heißt, es wurde eigentlich positionsgetreu gewechselt, Janicic vielleicht sogar noch etwas ballsicherer als Holtby.
Ja, Holtby hat auch eher mal ein bisschen offensiver gespielt, davor hast du ja eigentlich 4-1-4-1 gespielt, mit Mangala als mehr oder weniger einzigen Sechser und dann hast du halt umgestellt auf so 4-2-3-1 und das war, glaube ich, zum Schluss dann und hinten raus dann auch so ein bisschen so der Winner und deswegen war das auch nie gefährdet,
der Sieg. am Ende diese eine Chance, wo sie auf halb links durchbrechen und Pollersbeck dann mit dem rechten Fuß ganz solide klärt.
Ja, ja.
Boah, lass da mal ein Platzfehler sein, ja, dass er einmal so aufkommt, übers Bein hopst oder der Abschluss dann einfach gut ist. Und dann geht's wieder 2-2 aus und dann ist es schon wieder
dann ist
problematisch.
Dass du es ansprichst, ich finde auch, das waren jetzt so insgesamt gesehen die letzten zwei Spiele so mit das Schwächste, was unter Wolf bisher irgendwie gelaufen ist. Weil hinten raus, finde ich, haben sie immer so hinten raus, die letzte Viertelstunde fand ich, da waren immer so Konzentrationsschwächen, dass sie sich vielleicht zu sicher gefühlt haben oder vorne die Ballbesitzphasen nicht sauber zu Ende gespielt haben, dass sie hinten zumindest immer noch mal einen haben durchkommen lassen. Also gegen Ingolstadt ging es jetzt gut, gegen Berlin hat es geklingelt und da finde ich, habe ich das Gefühl, dass die letzten zwei, drei Spiele hinten raus, die letzten 10, 15 Minuten manchmal sich so Dinge einschleichen, die, wenn es Knall auf Fall kommt, auch mal Punkte kosten können, wie gegen Berlin.
Wenn es wie kommt?
Knall auf Fall. Also auch Knall. Ja. So.
Was ganz interessant ist, jetzt wo du das ansprichst, ich habe eine Statistik gelesen, als Wolf mit Stuttgart aufgestiegen ist, hat er, glaube ich, über 85% seiner Siege waren mit einem Tor Differenz.
Ja.
Das ist ja, sagt ja ein bisschen was über ihn als Trainer aus, ne? Dass er in Führung liegend dann entweder es besonders gut versteht, das zu verteidigen, oder es eben nicht so gut versteht, das Ding ein bisschen souveräner zu machen.
Wie, ich hatte auch eine ähnliche Statistik gelesen bei dieser Stuttgarter Aufstiegssaison, dass zwei Drittel aller geschossenen Tore in dieser Stuttgarter Saison nach der 70. bei ihm gefallen sind. Und das würde sich ja dann meistens auch immer paaren mit deiner Statistik, dass es knappe Siege waren, dass sie da hinten raus wohl nochmal die zweite Luft hatten. Und wie gesagt, es war damals schon knapp. Und jetzt beim HSV habe ich das Gegenteilgefühl, das Gefühl, dass wenn jetzt kein Tor mehr kommt, sondern eher hinten raus ein paar Schwächephasen nicht anschleichen. Jetzt kommt Paderborn, die schießen ja auch alles kurz und klein in der Liga. Zumindest in der Offensive, meine ich.
Also, genau, also sie sind 5 Punkte hinterm Relegationsplatz. Und der HSV wiederum ist, glaube ich, 6 vor diesem Relegationsplatz.
Genau.
Also schon ein Unterschied, muss man sagen. Aber Ergebnisse wie ein 4-4 in Kiel, ein 5-3 in Köln und einfach, das spricht natürlich dafür, dass da Sekt oder Selters gespielt wird.
Ja.
Also ein bisschen Paderborn wie du im Bettbüro.
Ja, erstmal noch vielen Dank an Tipico. Also das Geld lag auf der Straße gegen den letzten eine Quote von 2,2.
Ja,
wir haben wieder verdoppelt, ne? Wir haben alles drauf gesetzt, ne? Zack, ja, wieder verdoppelt die Kohle. All in gegangen. Es
vielen,
waren
vielen Dank.
Leider nicht mehr so unendlich viel drauf wie vor ein paar Wochen. Aber
ja, es geht jetzt wieder aufwärts.
Es geht wieder aufwärts. Und auch jetzt gegen Paderborn liegt das Geld auf der Straße. Heimsieg habe ich geguckt, 1,85 auf dem HSV.
Da würde ich sogar mit einer Übertorwette reingehen.
Übertorwette. Vielen Dank, dass du mich fragst. Habe ich natürlich auch nachgeguckt. 1,6 auch, aber das ist auch so klar wie Kloßbrühe, würde ich sagen.
Was ich gewettet habe, ist beide Teams treffen und der HSV gewinnt. Dann bist du, glaube ich, bei fast 3. Ich glaube 2,8.
Gut, echt?
Und das ist dann wirklich eine geschenkte Wette. Ja. Weil einen wird Paderborn, glaube ich, tatsächlich machen.
Ja.
Denn es kommt so ein bisschen drauf an. Jetzt mal wieder zum taktischen zurück. Paderborn spielt, haben wir jetzt auch mal in einem Fachblog nachgelesen, als eines der wenigen Teams eine Raute und spielt ein ganz offensives Pressing mit der gesamten Mannschaft und das wird den Spielaufbau des HSV vor Probleme stellen. Jetzt kann man darauf oder davon ausgehen, dass Van Drongelen an der Seite von Bates spielt, die ja jetzt nicht bekannt sind für Schnittstellenpässe à la Hummels. Dann hast du mit Hand natürlich einen sehr, sehr ballsicheren, genau wie Mangala, im Mittelfeld beziehungsweise defensiven Mittelfeld. Aber es wird schon von der Tagesform abhängen, ob die in der Lage sind, das zu umspielen. Wenn ja, werden sich natürlich Räume ergeben und dann hast du die Chance mit Jatta, Narei richtig da reinzustoßen. Dann kann es ein richtig deutlicher Sieg werden. Aber bei einem Fehler, gerade zu Hause sind wir anfällig.
Ich finde das ganz schlau, ehrlich gesagt, dass mal echt eine Mannschaft, vor allen Dingen in der zweiten Liga, auch mal ein anderes System spielt. Ich meine, die haben den Fußball jetzt nicht neu erfunden, aber es ist eine Raute, spielt kaum jemand. Und da muss erstmal ein Trainer in der Lage sein oder eine Mannschaft in der Lage sein, darauf zu reagieren. Und das sieht man ja, dass das Erfolg hat. Das ist ein bisschen so Sekt- oder Selters-Erfolg. Aber sie sind in der Tabelle 7., glaube ich, und das beste Aufsteiger. Also es gibt ihm schon recht, dass man da mal so was riskiert und dann doch die Mannschaft vor einer gewissen Aufgabe steht. Aber ich denke, dass HSV und auch gerade die erfahrenen Leute mit Hand und
Holz. Sie werden die Chancen kriegen. Die Sache ist einfach, du musst sie machen. So in Heidenheim ist mir jetzt noch gerade, wir wollen gar nicht so viel über den Gegner sprechen, aber in Heidenheim gewinnen sie, ich kann es nicht aussprechen, 5-1. Wobei Heidenheim dann bei ich glaube, Gleichstand noch zweimal Aluminium trifft. Also ein wildes Gebolze. Und es geht einfach nur darum, wer macht am Ende das Ding.
Ich sag ja, heißer Tipp von mir, Fiete Arp wird mal eine Bude machen, ne?
Seine letzte Chance.
Ja, 2018 vor allen Dingen war ja sein quasi Einstandsjahr und echt war ein richtig, richtig krankes Jahr. Und ich glaube so im letzten Heimspiel 2018, kurz vor Weihnachten, rundet er sein erstes Jahr nochmal ab mit einem Heimspieltor. Und
na gut, was heißt, er rundet es ab? 13 Monate ohne Tor. Wieder ab.
Naja, gut, aber also es war ja schon ein Jahr, wo er...
In einem Bundesligaspiel. Also erste oder zweite im Pokal hat er, glaube ich, einen gemacht, ne? Irgendwo in einer der ersten Runden. Schon wieder vergessen, aber da hat er einen gemacht.
Ja, warte mal, in der Rückrunde hat er
getroffen. Nein, deine Bundesliga. Beiden Buden im letzten Jahr in der Hinrunde gegen Hoffenheim und Stuttgart gemacht.
Ende Hinrunde. 13 genau. Monate
das nicht war mehr November, getroffen. Dezember 2017.
Ja, es fühlt sich an wie gestern, aber die Zeit verfliegt im Alter ein bisschen schneller.
Weil dann kam ja die legendäre Hollerbach-Serie mit 9 Spielen ohne Sieg. Ja. Also da konntest du nichts treffen.
Also, ja, ich glaube trotzdem, er ist heiß und es war so trotzdem ein erstes volles, komplettes Profi-Jahr.
Wir haben ihn ja angezählt, ne? Er muss kommen, aber er wird wieder nicht von Anfang an spielen. Genau. Das heißt irgendwo in der, und er kommt ja auch höchstwahrscheinlich nur
auf dem Flügel.
Erstens am Flügel und nur, wenn es nötig ist. Was wäre ein Spielstand, wo ein abkommen muss?
Ja, kann man 1-1, alles sagen, ne? 1-1, 2-2.
Ist die Frage, ob Wolf jetzt, ob Wolf wirklich mit der Prämisse da reingeht, ich will diese Radcup am Ende der Saison gewinnen, diese Meisterschale der zweiten Liga, oder dass er sagt, okay, nehmen wir jetzt hier einen Punkt mit, Hauptsache,
ja, aber wenn du gegen Aufsteiger spielst, zu Hause, und gerade bei der Drei-Punkte-Regel, wo es dann... Aber
wie wir halt gesagt haben, die Paderborn, die rennen ja wirklich gefühlt mit 6 Mann immer wieder an, egal ob die 2-0 hinten liegen oder 5-0 vorne, die rennen einfach, brennen das Tor, und ob du dann einfach mal sagst, dann gucke ich erstmal, dass ich hier hinten ein bisschen Ruhe reinbringe, oder ob ich auch auf Gedeih und Verderb auf Sieg spiele und dieses Hin und Her mitgehe.
Das glaube ich schon, dass Wolf das machen wird. Also das Selbstvertrauen musst du ja haben als Tabellenführer, genau. Und auch zu Recht, ne? Weil du mit dem Drückenwind spielst. Ich glaube, dass sie schon versuchen werden, riskant im Aufbau zu spielen, dass sie das jetzt auch trainieren werden, um dann, wenn du 3-4 erfolgreiche schnelle Pässe spielst, einfach die Räume zu haben, ja. Und dann haben wir ja wirklich die schnellen Leute. Jatta, super Spiel gemacht, können wir gleich vielleicht nochmal drauf sprechen, zu sprechen kommen. Narei, da haben wir richtig Speed, Wang, genau. Und dann wirst du auch deine Tore machen.
Vor allen Dingen haben sie ja auf jeder Position quasi, oder also aus Paderborns Sicht, ein Mismatch, also einzeln für jeden Spieler an sich gesehen sind wir eigentlich mehr oder weniger auf jeder Position besser besetzt, und wenn man das dann ausnutzt und sagt, okay, fallen jetzt auf jeden Fall 6 Tore, dann weißt du doch, okay, wir haben echt ganz gute Chancen, dass davon irgendwie 4 für uns fallen oder sowas. Stimmt. Oder wenn es 1-1 steht, noch 10 Minuten, dann würde ich wenn die voll nach vorne ballern, dann würde ich mich doch nicht hinten reinstellen, würde ich auch selber voll nach vorne ballern, und dann sind die Chancen 50-50, du kannst ja 2 Punkte gewinnen und einen verlieren, deswegen musst du es machen.
Aber was ich meinte mit, was wäre ein Spielstand, wo man abbringt, wofür ist er im Moment gut? Noch ein Tor machen, absichern,
ja, schon gut mitspielen, für ein Tor, ne?
Also schon das ist eine interessante Frage, weil ich finde fast, er hat jetzt kein spezielles bereicherndes Element, wo man sagt, das ist genau Ab-Situation, wo ich ihn bringen würde. Also vielleicht als frischen Mann in der 70. aber jetzt nicht wirklich eine spezielle Fähigkeit.
Ja, du könntest ihn zum Beispiel, genau, aber auf der Außen bringen, zum Beispiel als frischen Mann, und dann könnte man mit Wang Positionstausch machen und so, ein bisschen Unruhe stiften. Also ich glaube schon, der hat ja vom Ding her ja einen krassen Torbücher. Ja. Bis 2017.
Ich glaube, er muss mal wieder einen machen, ganz wichtig, um dann mal wieder reinzukommen. Wer einfach jetzt einen Höhenflug hat, ist, das hätte ich niemals für möglich gehalten, Jatta. Bakary Jatta wird Woche für Woche immer besser. In Ingolstadt folgende Bilanz: 3 Torschüsse, 2 Torschussvorlagen, 44 Zweikämpfe, das ist richtig viel. Ja. Also jede zweite Minute in einen Zweikampf gekommen und davon mehr als die Hälfte gewonnen. Die meisten Kilometer abgerissen, 34 Sprints angezogen. Und dann ja auch noch diese Lattenknaller, wenn man sich erinnert, ne, wo er direkt abzieht. Und das sieht ja auch technisch dann ganz okay aus. Also der Kollege hat sich den nächsten Startelf-Einsatz auf jeden Fall dann doch verdient, entgegen unserer Skepsis. Und auch eventuell einen neuen Vertrag, Fragezeichen, läuft ja aus.
Aber die ganze spielerische Entwicklung ist ja mehr oder weniger, man hat ihn wirklich schon abgeschrieben gehabt, und jetzt damals unter Hollerbach, wo er auch ein paar Mal reingeschmissen wurde, hatte man echt das Gefühl, okay, es taugt dann wohl doch nicht für die höchste deutsche Spielklasse, aber sehr überrascht macht er sich doch, zumindest jetzt in der zweiten Liga, dass er
typischer Spieler, der anscheinend vom Vertrauen lebt.
Also neuen Vertrag, du hast ja gesagt, Schubi, der verdient 100.000.
100.000 steht in der Bild heute, ja.
In der Bild, also aus wirtschaftlichen Punkten musst du ihm ja einen neuen Vertrag geben.
Also 100.000 pro Jahr, ne, falls ihr jetzt denkt.
Und dann gibst du ihm halt irgendwie 300.000 oder so oder 500.000.
Verfünffacht.
Ja, das ist ja erstmal happy, kauft sich 3 neue Autos und du hast ihn halt irgendwie dann 4 Jahre nicht gebunden, der muss ja nur ein bisschen einschlagen und dann verkaufst du ihn vielleicht mal für 1 Million irgendwie oder sowas, aber dann hast du kein großes Risiko und kannst ihn irgendwann verscherbeln. Und also ich würde ihm jetzt nicht irgendwie 1 Million geben oder so, aber für so einen mittelmäßigen Zweitliga-Vertrag so.
Ist ja auch sehr beliebt in der Mannschaft offensichtlich. Das war ja so das Feedback nach seinem Tor. Weiß jetzt gar nicht mehr, wo er getroffen hat. Wo macht er den von außen so ein bisschen schwierig? In Aue, ja, richtig. Danach haben ja alle unisono gesagt, klar, und für Bakker freut's uns besonders. Also scheint gut angesehen zu sein, Truppe, Spaßvogel irgendwie. Und
das brauchst du auch immer.
Wenn er jetzt noch seine Leistung bringt, klar, du brauchst
jeder braucht seinen Junge auch, ne? Er kommt da wirklich aus dem nächsten bodenständiger Junge, der halt wirklich sich das in wahrem Sinne des Wortes erarbeitet hat.
Ja. Hat Hannes Wolf ja auch bestätigt, trainiert immer auch geil, die Kurzeinsätze genutzt und jetzt sorgt er da für richtig Tempo, stellt sogar einen Narei in Schatten, der ja überragend war am Anfang, aber der kann jetzt auch mal wieder ein gutes Spiel abliefern. Mhm. Also für Paderborn, muss man sagen, optimistische Aussichten.
Definitiv, ja.
Vielleicht auch Handicap-Wette, ne? Wenn ich es mir so recht überlege. Oder ich glaube ja, Elfmeter.
Also so. Unsere Heimwetten gingen immer echt in die Hose. Ja. Warum auch immer, das ist vielleicht nochmal eine Sache. Warum sind wir zu Hause irgendwie nicht so überzeugend? Warum fällt es so viel leichter, auswärts zu punkten?
Ja, vielleicht der Druck, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also, oder die Gegner stellen sich noch krasser hinten rein irgendwie.
Das glaube ich nicht.
Mittlerweile haben wir auch diese 4-4-2 Anti-HSV-Taktik. Also hat man jetzt ja auch irgendwie mal durchschaut und ist zwar nicht super einfach zu durchbrechen, aber man hat sich halt irgendwie dran gewöhnt und vielleicht sind die anderen, haben dann irgendwie noch mehr Selbstvertrauen, also quasi zu Hause und denken, da könnte was gehen und laufen
aber
leicht.
Lassen
sich mal locken und dann kannst du mal zuschlagen, aber echt, also.
Wobei man auch sagen muss, wir hatten jetzt die letzten 2 Heimspiele wirklich auch 2 Brocken gehabt mit Köln und Berlin, dass man das Spiel da ein bisschen zäher ist, das glaube ich versteht sich auch von selber, dass du da jetzt nicht jemanden aus dem Stadion schießen kannst. Also natürlich Regensburg darf nicht passieren, genau wie der Saisonauftakt gegen Kiel, aber die hatten jetzt gegen den damaligen Ersten und jetzt gegen Dritten gespielt. Von daher fand ich die Vorstellungen jetzt nicht so schlecht, was der HSV unter Wolf da gemacht hat. Ja, ärgerlich am Ende gegen Köln, dass du das 3-1 dann nicht machst mit Wang, aber
gegen Union.
Union. Aber sonst.
Ja, gut, wenn Lacroix seine beiden Beine zusammenhält irgendwie und mal auf der Höhe ist, dann verliest das Ding halt.
Jetzt hätte mal die Frage, jetzt kommen, sag ich mal, die kleineren Gegner in den Volkspark. Oben hast du soweit alles weggefrühstückt mit Fürth und Bochum. Wie der HSV sich unter Wolf gegen die vermeintlich kleineren der Liga anstellt. Hm. Ob die da mal vielleicht mal so ein 3-0 einfach mal in den Volkspark spielen.
Also sieht nicht danach aus, momentan zumindest.
Nee.
Also es ist ja immer eher so 1-0, 2-1.
Ja, gerade zu Hause. Aber ich glaube jetzt haben sie, glaube ich, aus 6 Spielen 5 gewonnen und je mehr du in diesem Flow bist, dass du so eine Selbstverständlichkeit hast, diese Spiele zu gewinnen, die müssen wir möglichst lange beibehalten, diese Serie.
Auch
und da richtig die Punkte mitnehmen. Das ist noch eine Sache. Habt ihr mal die Tabelle mal studiert und euch mal das Torverhältnis angeguckt?
Ja.
Der HSV, glaube ich, die wenigsten Tore von den ersten 7 Mannschaften, oder?
Der HSV hat 21 Tore geschossen. Ja. Köln hat 39, Berlin 24, Pauli 21, ja, na gut. Ja, aber die wenigsten Tore und tatsächlich Dynamo Dresden ist dann mit Platz 11 bei 20 Toren.
Ja.
Und dann haben die
das heißt, die ersten 10 Mannschaften oder die wenigsten Tore der ersten 10 Mannschaften, ist ja auch Wahnsinn. Und dagegen auch 15 gefangen, also jetzt nicht so, dass wir komplett
sattelfest sind. Ja, aber die zweitwenigsten gefangen.
Ja, aber genau, also unter Wolf hat sich der HSV brutal stabilisiert und bist von der Katastrophenabwehr jetzt auf die zweitbeste Abwehr hochgerutscht in der zweiten Liga.
Aber so ein bisschen Minimalismus HSV.
Was du ja auch wieder schon gesagt hast mit Wolf, der Stuttgarter Statistik, dass du wirklich so eine 1-0-2-1-Sieger auch in der Aufstiegssaison gefeiert hast. Und
nehmen wir, aber das geht auf Dauer natürlich nicht gut, aber das wissen die ja selbst. Ja. Das heißt, es gilt, sich da so ein bisschen zu verbessern und auch mit einer Führung mutig weiter nach vorne zu spielen. Sie haben ja die Qualität. Und solange in Hand fit bleibt, das sind natürlich die Sachen, die es gibt so ein paar Leute, auf die man nicht verzichten kann. Hand, ich meine eigentlich auch schon auf Jungen konnte man schon nicht verzichten. Ja. Das haben sie gerade so kompensiert. Und ich überlege gerade, wer ist noch so. Pollersbeck ist auch unverzichtbar aus meiner Sicht.
Also der ist richtig drin jetzt.
In der Abwehr dürfte jetzt auch nicht viel passieren, ne? Mit Santos, mit Van Drongelen und ja, ich stell mir vor, allein schon vielleicht Lacroix spielt ein paar Spiele, muss spielen und dann patzt er 2-mal, dann ist das auch kacke. Also gut, ist schon.
Aber es kommen ja zum Glück eher welche zurück jetzt.
Ja, ja, denke ich auch.
Sollen sich die Jungs immer vernünftig aufwärmen bei den Temperaturen und dann.
Wie ist ein neuer Tipp fürs Spiel?
Wie gesagt, ich glaube, beide Teams treffen und der HSV gewinnt. Ich glaube, das könnte so ein 3-1 werden.
Ach, das war auch mein Bauchgefühl gerade.
Wer netzt? Wer schießt die Tore?
Da gehe ich auch wieder auf Wang. Ich glaube, Narei schuldet in Anführungsstrichen uns mal wieder einen Treffer. Und ich würde mich extrem freuen, weil es einfach wichtig wäre, wenn mal wieder direkt nach einer Standardsituation getroffen wird. Einfach Ast rein, eine gute Ecke. Ich glaube, dass Hand durch den Freistoß vielleicht auch ein bisschen mehr Zutrauen wieder in den linken Fuß hat. Solide Ecke, Van Drongelen, satter Kopfball. Torwart kriegt die Arme gar nicht hoch, weil das Ding so einschlägt. Tor.
Ja, das würde ich richtig geil, ne?
Das wäre mal wichtig, weil wir ja viele Standardsituationen haben durch die schnellen Leute und aber die David, gar nicht David. Nutzen. Das wäre Weltklasse. Stimmt, ja.
David.
Dein
was
David.
War, was wäre es für ein geiler Abschluss? So David Bates.
Ja.
Macht das 2-1. Völlig mit dem Rücken irgendwie so willenlos. Und dann so Ecke irgendwie wird so angekarrt und feiert sich aber krass und dann.
Kann ruhig schon mal eine Raute geküsst werden, ja, von David. Ja,
absolut, absolut. Das wäre so krass geil. Und dann 89. Minute das wäre natürlich der geilste Abschluss. 11 Meter für den HSV und Fiete darf ihn schießen. Er schießt ja auch in der Lazio, also nicht, dass er ein schlechter Schütze ist. Nee, aber ich meine, das wäre ja clever, dann kriegt er Selbstvertrauen, macht ihn ja zu 99% rein. Schön rechts oben reinballern.
Und also Hand darf nicht mehr schießen, ne?
Dürfen halt gefühlt alle nicht schießen.
Der ist durchgefallen.
Also Holpi kann mal so.
Der letzte, der verwandelt hat, ist Jatta.
Echt?
Ja.
U21 oder was?
Testspiel hat er eingemacht.
Genau.
Und im letzten Pflichtspiel, der verwandelt hat, ist Holpi im Pokal. Und Hand hat ja verschossen beim Regensburg-Debakel.
Genau, und davor hat ja Kostic damals gegen beim 0-0 gegen Mainz oder so zu Hause verschossen.
Ah, Fiete quasi bei der Lazio, den letzten, also U21 hat er, U19 hat er ja getroffen. Also. Er wäre dran.
Lass uns mal überraschen. Es wäre auf jeden Fall schön, mal wieder einen richtig überzeugenden Heimsieg zu feiern.
Und Freitagabend.
Ja.
2,0 Promille mindestens.
Es lebt vor dazu ein.
Schon.
Ja. In Köln auch Freitag. Also wir wissen Freitagabend schon Bescheid, wie die Tabelle aussieht. Also
ja, das schade, dass Union auch gewonnen hat. Ne? Zum Glück Pauli unentschieden, aber es ist natürlich herrlich, wenn du gewinnst und dann langsam schon die Ersten so ein bisschen hinten
abfallen. Ja, genau. Also es kristallisiert sich jetzt schon raus, dass es wohl so ein Dreierding aus Berlin, Köln und HSV wird, ne?
Mit dem HSV, ich fände es geil, an der Spitze. Das wäre irgendwie auch nochmal was wert. Also,
und Pauli vielleicht nochmal so ein paar Niederlagen, ne? Dass die nochmal so ins,
so ein 6-0
so ins Mittelfeld der Liga, wo sie dann
eher nochmal unten rein.
Ja, da unten können sie auch nochmal kurz schnuppern, das wäre auch alles okay. Das ist so wie Werder Bremen jetzt langsam auch abkackt oben, das war auch echt scheiße
nach dem Start.
Ja. Langsam gehen sie runter, alles so wieder HSV, alles so wieder, wie es mal war.
Hannover geht ja auch runter, dann kommt Wood zurück, habe ich heute gelesen. Beim HSV haben sie schon Angst. Weil die wollen eine Gehaltsobergrenze von 2 Millionen einführen und wenn Wood absteigt mit der Hannover, dann muss er zum HSV zurück und seine 3,5 Millionen sind ja vertraglich festgeschrieben und da hat er noch bis 2021 Vertrag. Und das möchte man ungern. Die wollen lieber, dass Hannover drinnen bleibt und dass die Kaufoption für 6 Millionen gezogen wird.
Weil so ein Wood wahrscheinlich auch den Teufel tun wird und nochmal irgendein Experiment eingeht, sondern dann sagt, okay, dann streiche ich jetzt die Kohle ein. Genau wie Santos auf Schalke gerade. Das, aber das Letzte, was ich noch sagen wollte, Wahnsinn. Habt ihr es mitgekriegt mit Tedesco damals, diese Geschichte, wo er gesagt hat, als er ausgewechselt wurde gegen Köln, glaube ich, hat er gesagt, nee. Und dann hat er die Nummer, ich glaube, die 9 gezeigt oder die 7 von Uth. Gesagt, den musst du rausnehmen. als ob der Bank war. Tedesco natürlich völlig ausgerastet, seitdem nur noch auf die Tribüne geschickt. Und sie wollten ihn jetzt eigentlich verkaufen, aber er macht jetzt den Albert-Streit und sagt, nee.
Ich greife die Kohle ab.
Ich habe einen sensationellen Vertrag, seitdem ich aus Bremen weggekauft habt. Und dann mache ich mir einen schönen Lenz jetzt noch.
Krass, das ist aber clever. Könnte Lasogge auch machen, aber er ist ein
guter Ehrenmann. Aber
ein Spektakel.
Wir hören uns Anfang nächster Woche dann hoffentlich mit den 3 Punkten im Gepäck. Bis dahin natürlich nur der HSV.
Ciao, ciao.